SWR 2 Zeitgenossen.
Stefanie Stahl, fast keine Sendung mit Ihnen ohne den Hinweis, Sie gelten als Deutschlands bekannteste Psychologin, sind in Hamburg geboren, haben in Trier Psychologie studiert, vorher 2 Semester Jura, glaube ich, das war Ihnen aber zu langweilig. Sie haben viele, viele Jahre in Trier Ihre Praxis gemacht, Menschen beraten und mittlerweile sind Sie so bekannt und berühmt, dass Sie alle Hände voll zu tun haben mit anderen Dingen, mit öffentlichen Auftritten, 2 Podcasts. Außerdem geben Sie viele Interviews. Was ist es, was Stefanie Stahl im Kern antreibt?
Im Kern treibt mich an, dass ich verstehen will, wie der Mensch tickt. Das hat mich schon immer brennend interessiert. Also wie die menschliche Psyche funktioniert. Ich finde das wahnsinnig spannend. Und bin da auch immer noch unterwegs. Auch ich habe noch längst nicht alles verstanden. Was mich natürlich sehr freut, ist, dass ich damit auch sehr vielen Menschen helfe. Also ich erlebe ganz, ganz große Dankbarkeit. Und das ist natürlich schön und es fühlt sich auch richtig gut an.
Dennoch haben Sie mal in einem Interview mit einer Kollegin von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, dass Sie von Natur aus eigentlich faul wären. Wie passt das zusammen?
Das stehe ich auch zu. Ich habe eine ganz gute Work-Life-Balance, wie man heute so sagt. Also ich habe einen guten Freizeitausgleich und ich bin jetzt auch nicht so maßlos getrieben. Also ich bin tatsächlich kein Workaholic.
Was würden Sie sagen, wann haben Sie das erste Mal gemerkt, dass Sie gerne Psychologin werden möchten, dass Sie sich mit Psychologie beschäftigen wollen?
Das war eigentlich unheimlich früh, muss ich sagen. Ich weiß, dass ich mir als Kind beim Einschlafen so um 2 Themen besonders gern Gedanken gemacht habe. Das eine, warum der eine etwas so sagt und der andere so. Und dann habe ich mir auch gerne schon als Kind darüber Gedanken gemacht, was den einen antreibt, den anderen nicht, vom einen ein Streber ist, der andere eher ein Faulpelz. Und dann kam hinzu, dass meine Mutter, die sich auch immer für das Thema begeistert hat und wie ich denke, die auch eine große Begabung irgendwie hatte in dem Gebiet, vom ersten Heft an die Psychologie heute damals abonniert hat. Und damals war ich 15 Jahre alt und ich habe die immer verschlungen. Also fand ich immer total spannend.
Stefanie Stahl, über Stefanie Stahl, Doppelpunkt. Sie sagen über sich selber, dass ihr Talent sei, aus dem Rätseln der menschlichen Psyche Strukturen herauszuschälen. Was heißt das denn genau?
An der Oberfläche betrachtet scheinen wir ja alle so wahnsinnig individuell und unsere Probleme scheinen so individuell und vieles scheint so kompliziert. Aber letztlich läuft alles auf die gleichen Grundstrukturen hinaus. Ich meine, wir haben ja auch alle den gleichen Körperaufbau, also Individualität ist dann ja eher so die Abweichung. Und so haben wir auch die gleiche psychische Struktur und diesen Strukturen, denen bin ich immer auf der Spur und die finde ich halt unglaublich spannend, denn wenn man die Struktur versteht, dann kann man damit im Grunde genommen alles verstehen. Ja, also wenn man einmal so den Plan in der Tasche hat, ist ja der Rest nur noch Thema und Variation.
Ja, das habe ich auch gelesen in Ihren Büchern. Das Grundgerüst sei bei allen 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt gleich. Das fand ich überraschend, auch vor dem Hintergrund, dass viele einschlägige Werke zu psychischen Erkrankungen so richtige Wälzer sind, also 1000 Seiten und mehr. Und auf der anderen Seite sagen Sie, die Grundstrukturen sind eigentlich bei allen 8 Milliarden Menschen gleich.
Die machen unheimlich viele Diagnosen auf an psychischen Erkrankungen, die sie auf der Phänomenebene beschreiben, aber nicht auf der Entstehungsebene. Also es ist nicht die Grundstruktur, die dahinter ist, wie entstehen denn diese psychischen Erkrankungen, sondern sie werden eben nur auf der Phänomenebene beschrieben. Und dann kommt man natürlich zu unheimlich viel Vielfalt und Varianz. Aber wenn man auf die Strukturebene guckt, dann ist es wesentlich weniger vielfältig.
Wenn man auf die Strukturen guckt, ist es alles noch sehr viel einfacher, sagen Sie. Auch das jetzt nochmal übertragen auf die Art und Weise, wie Sie psychologische Erkenntnisse, Einblicke vermitteln. Sie sind ja dafür bekannt und auch erfolgreich damit, dass Sie eben nicht abgehoben über psychische Erkrankungen oder Probleme sprechen und schreiben, sondern sehr bodenständig geblieben sind. Also den Mut haben, Zusammenhänge zu vereinfachen durchaus auch, damit sie verständlich sind. Woher kommt dieser Mut und warum finden Sie das wichtig?
Ich finde das überhaupt nicht so mutig und ich denke auch nicht, dass ich wirklich vereinfache. Also das ist so, ich vergleiche das gerne, wenn Sie einen Stadtplan aufzeichnen, ja? Um die wesentlichen Wege aufzuzeichnen und dass die Menschen ablesen können, wie sie von A nach B kommen. Dann wird ja keinem in den Sinn kommt, da jeden Strauch und jeden Baum einzuzeichnen und jedes Haus. Sondern es geht wirklich um den klaren Plan und um die Strukturen. Und damit kann dann jeder etwas anfangen und seine eigene Individualität daraus ableiten. Wenn Sie aber den eigentlichen Plan verstanden haben, können Sie sich damit selber besser verstehen und auch besser ihre Probleme lösen. Ich würde gerne mal etwas konkreter werden. Wir haben zum Beispiel nur 4 psychische Grundbedürfnisse. Und ein ganz, ganz wichtiges Grundbedürfnis ist das nach Bindung und Zugehörigkeit. Und der Großteil der Probleme, die entstehen, resultieren eben auch aus diesem Bedürfnis, dass Menschen darüber stolpern, wie sie ihre Beziehungen gestalten, im Zusammenhang mit einem weiteren Grundbedürfnis, nämlich ihrem Selbstwertgefühl. Also sagen wir mal ganz konkret, da ist eine Frau, ich nenne sie jetzt mal Laura, und Laura hat vom Selbstbild und vom Selbstwertgefühl immer dieses Grundsummen, sie genüge nicht und sie wäre irgendwie nicht okay, so wie sie ist. Und dieses Gefühl möchte sie natürlich nicht ständig spüren und vor allen Dingen hat sie kein Interesse daran, dass jemand anders merkt, dass sie ja eigentlich ungenügend ist. Ja, das ist ja ihre subjektive Empfindung, die sie natürlich dann auch in die Köpfe der anderen hinein projiziert. Und jetzt macht sie sehr viel dafür, um anerkannt zu werden. Ja, sie versucht zum Beispiel alle Erwartungen zu erfüllen und merkt aber, dass sie sich dabei immer mehr selbst verliert, auch in Beziehungen. Und sie merkt eigentlich, dass sie sich dabei ausbeutet. Ja, und das ist zum Beispiel ein Problem auf der strukturellen Ebene, was ganz, ganz viele Menschen haben, weil wir alle brauchen Bindung. Wir können ohne Bindung überhaupt nicht überleben. Das hat uns die Evolution auch zutiefst in die Gene gelegt, dass wir eben nach Bindung streben und damit auch nach Anerkennung. Weil wenn uns keiner anerkennt, dann bindet sich auch keiner an uns. Deswegen haben wir auch alle so ein großes Anerkennungsbedürfnis. Und wie wir jetzt diesen Bindungswunsch erfüllen, ob wir eher danach streben, allen zu gefallen oder auch den gegenteiligen Weg einschlagen, sagen, ihr könnt mich alle mal, ne? Also ich verlasse mich am liebsten auf mich selbst und ich lasse überhaupt keinen Menschen so nah an mich ran, dass er die Reichweite hat, mich zu verletzen. Das ist wieder individuell, aber so viel Varianz gibt es da auch nicht. Und dann gibt's die dritte Gruppe, die sagt, ich bin doch eigentlich ganz okay, wie ich bin. Und ich muss mich da auch nicht verstellen. Ich muss mich da nicht übermäßig verbiegen, um jemand anders zu gefallen. Und ich kann aber auch Menschen an mich heranlassen, weil ich grundsätzlich in der Lage bin, auch anderen Menschen zu vertrauen.
Also die sind also relativ gesund dann. Also die sind im Gleichgewicht, die dritte
richtig,
Gruppe,
genau,
die Sie jetzt beschrieben haben.
Und man sieht eben auch immer bei Menschen, entweder ist man ganz gut in der Balance zwischen seinem Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit auf der einen Seite und Autonomie und Kontrolle auf der anderen Seite. Autonomie heißt ja immer, ich will auch mein eigenes Ding machen. Ne? Ich will meine Ziele verwirklichen. Und um das tun zu können, brauche ich eine gewisse Kontrolle. Weil Kontrolle heißt ja nichts anderes, als dass ich Einfluss nehmen kann. Und manche sind eben zugunsten der Bindung aus der Balance. Das sind die eher überangepassten, die versuchen, alle Erwartungen zu erfüllen. Manche sind eher zugunsten der Autonomie aus der Balance, die sich mehr auf sich selbst beziehen, hart abgrenzen, auch gerne mal egoistisch und mit Ellenbogen unterwegs sind. Und die dritte Gruppe ist so einigermaßen balanciert. Die verfügen in der Regel auch über ein recht gutes Selbstwertgefühl, haben also grundsätzlich das Gefühl, dass sie im Großen und Ganzen okay sind, wie sie sind. Auch unter der Bedingung, dass sie nicht alles richtig machen. Und ganz wichtig, sie haben grundsätzlich auch das Gefühl, dass es auch da draußen Menschen gibt, denen man vertrauen kann und auf die man sich verlassen kann.
Also das war jetzt eine etwas längere Ausführung bezogen auf das, was ich gesagt hatte, nämlich, dass Sie den Mut hätten zu vereinfachen. Und Sie haben gesagt, nee, also das ist eigentlich gar kein Vereinfachen, sondern es ist so, dass es gewisse Grundstrukturen gibt, die eben das Verhalten der Menschen bestimmen. Und wenn man jetzt auf Ihre Arbeit und Ihr Werk schaut, Ihr Knallererfolg, sage ich jetzt mal, war ja als schreibende Psychologin Ihr Bestseller »Das Kind in dir muss Heimat finden«, bis Herbst 2022 2,3 Millionen Mal verkauft. Darin geht es um das innere Kind, also die Summe unserer kindlichen Prägungen, guter wie schlechter. Und diese Prägungen entscheiden gewissermaßen über unser ganzes folgendes Leben. Warum ist das so?
Weil wir da von unserem Gehirn reden. Das ist der Punkt. Also wenn wir auf die Welt kommen, ist ja unser Gehirn nicht fertig ausgebildet. Man sagt sogar, ungefähr nur 25% des Gehirns ist wirklich verknüpft. Und dabei handelt es sich um sehr basale Funktionen, wie zum Beispiel die Regulation von Kälte und Wärme oder von Hunger und Sättigung. Aber auch Emotionen zum Beispiel haben sich noch gar nicht richtig eingespurt. Also der Säugling kann eigentlich nur zwischen Lust und Unlust unterscheiden. und alle weiteren Emotionen wie Zuneigung, wie Ekel, wie Trauer, wie Wut, wie Angst und so weiter, die spuren sich erst ein im Gehirn. Noch später entwickelt sich der präfrontale Kortex, also das ist ja der Sitz der Vernunft, des Planen Könnens, des Vorausschauen Könnens, der Selbstreflexion und so weiter. Die Entwicklung ist sogar erst mit 24 Jahren so richtig abgeschlossen. So, und nun kann man sich ja leicht vorstellen, dass das, was wir da draußen auf der Welt erleben, ganz viel bestimmt, wie sich auch unser Gehirn entwickelt. Natürlich haben wir auch unsere Gene, wir kommen auch mit genetisch bedingten Eigenschaften auf die Welt, mit einem gewissen Naturell und so weiter, aber die Umwelt prägt natürlich auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wiederholt die Erfahrung mache, dass meine Umwelt mir nicht besonders wohlgesonnen ist, dass meine Eltern gestresst sind, überfordert sind, vielleicht auch noch schlimmer, tatsächlich auch eine Bindungsstörung haben, dann prägt sich das im Gehirn des Kindes ein. Und es kann sogar sein, in schwerwiegenden Fällen, dass sich gewisse Emotionen gar nicht einprägen. Also wenn zum Beispiel ein Säugling auf seine Nähebedürfnisse sehr viel Zurückweisung erfährt und immer wieder erfährt, dann unterdrückt das Gehirn dieses Säuglings diesen Wunsch, überhaupt Nähe zu verspüren, weil das ist ja auch schmerzhaft. Es gibt ja Unlust- und Frustgefühle. Das heißt, dass dieser Mensch als Erwachsener diesen Wunsch auch gar nicht so verspürt. Oder wenn Kinder zu viel gestresst sind in den ersten Lebensjahren und zu wenig aufgefangen werden von ihren Eltern, weil nur Eltern sind in der Lage oder andere Bezugspersonen, dem Kind seinen Stress abzunehmen, weil das kindliche Gehirn kann Stress noch nicht regulieren. Und wenn diese Stressregulation jetzt aber nicht gelernt wird, weil da draußen zu wenig Sicherheit besteht, also die Eltern emotional, aber auch rein zeitlich zu wenig präsent sind und dem Kind also nicht immer wieder diesen Stress abnehmen können, dann spurt sich im Gehirn dieser Stresskreislauf nicht richtig ein. Das heißt, es werden gewisse Hormone ausgeschüttet, die eben Stress bedingen, wie Cortisol und Adrenalin. Und dann, wenn das Kind sich beruhigt, werden wieder Beruhigungshormone ausgeschüttet. Und je öfter das passiert, entsteht so ein automatisierter Kreislauf im Gehirn. Und irgendwann kann das Gehirn des Kindes das selber regulieren. Mhm. Und wenn das nicht gut eingespurt wird, dann, so haben viele psychologische Studien gezeigt, haben diese Erwachsenen später das Problem, dass sie unheimlich schnell gestresst sind. Also sie verfallen schnell in Stresssituationen. Also Kleinigkeiten, wo andere noch ganz cool bleiben, finden die schon als stressig. Und sie kommen schlechter runter von dem Stress.
Wenn wir jetzt mal die Brücke schlagen zu ihrer eigenen Kindheit. Also ich glaube, ihre eigene Kindheit ist ziemlich gut verlaufen. Ihre Mutter war Heilpraktikerin und ihr Vater Geschäftsführer der Atlantikbrücke. Das ist ein Verein in Hamburg, der sich bemüht um die transatlantischen Beziehungen zwischen den USA und Deutschland. Also alles, was ich gelesen habe, klingt so, als hätten ihre Eltern ihnen sehr viel innere Sicherheit und ein gesundes Selbstwertgefühl mit auf den Weg gegeben. Wie hat Stefanie Stahl die Welt als kleines Mädchen wahrgenommen?
Also ich hatte einfach das große Glück, und das ist ein Geschenk, dass ich ein geliebtes Kind war. Wenn Eltern ihre Kinder lieben und sich wirklich freuen, dass es diese Kinder gibt, dann haben sie ja schon ganz viel richtig gemacht. Dann kann ja eigentlich schon gar nicht mehr so viel schief gehen. Weil das ist eigentlich das Wichtigste für die Kinder, dass sie sich geliebt und angenommen fühlen. Das hatte ich auf jeden Fall in meiner Kindheit. Und ich sage mal, ich komme aus einem bunten Elternhaus, was bei uns ja auch so ganz anders war als heute, muss ich sagen. Wir waren ja viel früher autonom als Kinder. Ich finde das einerseits klasse. Also
sie durften viel mehr.
Viel mehr. In unserer Kindheit war es normal, und zwar schon mit 4 Jahren oder sonst wie 5 Jahren, 6 Jahren. Man ging raus spielen, kein Elternteil wusste, wo man sich überhaupt aufhält. Meine Mutter hat mir beigebracht, da war ich 4, wie ich allein den Weg zum Kindergarten finde. Und das ging auch um ein paar Ecken. 4 oder 5 war ich da.
Wo haben Sie in Hamburg gewohnt?
Wellingsbüttel. Also es war jetzt nicht in der Großstadt, das war im Wohngebiet. Das war natürlich wesentlich verkehrsberuhigter. Also Sie dürfen sich das jetzt nicht vorstellen, dass ich in der Hamburger Innenstadt allein zum Kindergarten gegangen bin, sondern in einem Wohnviertel, ja, ne, wo eben auch viel weniger Verkehr war, wo alles so ruhiger und überschaubarer war. Wir sind auch alleine in die Schule gegangen und da gab es schon die ersten Kämpfe und Kriege mit anderen Kindern, bevor man überhaupt erstmal angekommen ist. Ja, musste man sich schon bis dahin durchschlagen oder auf dem Rückweg wieder durchschlagen. Heute ist ja alles viel behüteter. Ich weiß auch noch, als ich angefangen habe zu studieren, ich kann mich gar nicht erinnern, dass es Kommilitonen gab, die da mit ihren Eltern angereist sind. Ja, wir haben unsere Sachen gepackt und wir sind dahin gefahren. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt das weinende Auge, wenn ich das manchmal so beobachte, wie das heute ist, so zwischen Kindern und Eltern und wie behütet auch vieles ist und wie sich gekümmert wird und wenn die Tochter dann studieren geht, dann kommt ein Elternteil mit oder sogar beide und gucken an der Wohnung und helfen beim Einrichten und so weiter. Manchmal denke ich dann schon noch, ach, ein bisschen mehr hättet ihr euch ja auch mal kümmern können.
Ja. Naja gut, aber es hat ja trotzdem offensichtlich gut funktioniert. Jetzt nochmal auf Ihr Buch, Ihren Bestseller zu kommen, Das Kind in dir muss Heimat finden. Da unterscheiden Sie ja zwischen Sonnenkind und Schattenkind. Also das Schattenkind steht für die negativen Glaubenssätze, das Sonnenkind für die positiven. Angesichts des kleinen Ausschnitts, was wir jetzt eben gehört haben aus Ihrer Kindheit, gibt es überhaupt sowas wie ein Schattenkind bei Stefanie Stahl?
Ich denke, jeder hat auch einen Schattenkindanteil, weil es gibt keine perfekten Eltern und keine perfekten Kindheiten. Das heißt, auch meine Eltern haben nicht immer alles richtig gemacht. Meine Mutter zum Beispiel, die war die älteste von 9 Geschwistern und dann kam noch ziemlich früh der Krieg. Ich denke, meine Mutter musste sehr früh sehr stark sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal traurig war oder so oder es mir nicht so gut ging, sie war zwar sehr tröstend oft, aber gerade je älter ich wurde, hatte ich manchmal das Gefühl, sie kann gar nicht so gut damit umgehen, weil das in ihr selbst was triggert. Und das habe ich irgendwann mal reflektiert und habe das für mich einfach ein bisschen aufgelöst.
Vielleicht können Sie auch das zum Anlass nehmen, noch mal kurz zu erklären, wie das mit dem Schattenkind und Sonnenkind funktioniert und vielleicht dann auch gleich mit einfügen, also ein bisschen Schattenkind hat jeder, haben Sie eben gesagt, wie denn vielleicht die Glaubenssätze klingen Ihres Schattenkindes?
Ich habe in meinem Buch das Beispiel von Michael und Michael ist aufgewachsen in einer Familie, wo außer ihm noch 3 Kinder waren und beide Eltern hatten eine Bäckerei und waren selbstständig. Und da kann man sich ja mühelos vorstellen, dass die Eltern schlichtweg überfordert waren und auch zu gestresst waren, um so richtig auf die Wünsche und Bedürfnisse von dem kleinen Michael immer einzugehen. Der kleine Michael hat natürlich gedacht und gefühlt, ich falle zur Last. Ich bin hier zu viel. Ich genüge nicht. Das prägt sich tief in seiner Software im Gehirn ein und mit diesem Programm wird er groß. Und dann passiert es ihm halt leicht, wenn er sich irgendwie übersehen fühlt oder nicht beachtet fühlt, das ist ja sein alter Kinderschmerz, dieses Gefühl, ich bekomme nicht genügend Beachtung, dass er dann, wie man heute so sagt, getriggert ist, also getriggert in diesem alten Kindergefühl, in seinem Schattenkind in dem Fall, und gekränkt ist. Und auf die Kränkung, das kennen wir alle, folgt schnell die Wut. Wenn er jetzt also aus der Nummer aussteigen wollte, dann müsste er einen Abstand gewinnen und sich mal sein Gehirn angucken, in dem Sinne, was hat mich eigentlich geprägt. Und im zweiten Schritt kann man sich dann davon distanzieren. Jetzt komme ich zum Sonnenkind. Das Sonnenkind ist nicht nur das Symbol für das, was auch gut gelaufen ist in der Kindheit und wo ich ohnehin auch ein paar schöne Glaubenssätze bekommen habe, sondern auch das Symbol dafür, was wir uns heute als Erwachsene neu und selbst gestalten können. Das heißt, Michael könnte sich jetzt neue Glaubenssätze gestalten.
Tatsächlich ist es ja so, dass zunächst mal, wenn jemand das durchschaut, auch in welchem Ausmaß möglicherweise die Kindheit negative Glaubenssätze hervorgebracht hat, dann entsteht ja oft auch Wut und Wut in Richtung Eltern oder so. Und meine Wahrnehmung ist, dass das in letzter Zeit zugenommen hat. Also dass möglicherweise durch das gestiegene Bewusstsein darüber, was abgelaufen ist, das zunehmende Interesse an Psychotherapie, immer mehr junge Menschen verstehen können, was mit ihnen in der Kindheit passiert ist und dass dadurch aber auch die Konflikte zwischen Eltern und Kindern zunehmen. Entspricht das auch Ihrer Wahrnehmung?
Es entspricht nicht meiner Wahrnehmung, aber nehmen wir mal an, Ihre Wahrnehmung ist richtig. Was würde das denn bedeuten? Das würde ja bedeuten, dass die Kinder die Konflikte nicht mehr zu sich rübernehmen, nach dem Motto, ja. Mama und Papa haben recht, was ja viele unbewusst denken und es stimmt, ich genüge irgendwie nicht und ich muss mich jetzt wahnsinnig anstrengen, auch die Erwartungen meiner Eltern zu erfüllen, die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen, um meinen Eltern, der Gesellschaft, um mir zu beweisen, dass ich eben doch genüge, ja? So, jetzt haben wir auf der äußeren Ebene keinen Konflikt, aber wir haben auch kein Kind, was sich auf gesunde Art und Weise von seinen Eltern positiv löst. Bevor ich jetzt weiterrede, möchte ich eine Einfügung machen, weil es geht mir nicht darum zu sagen, die Eltern sind an allem schuld. Das ist überhaupt nicht meine Botschaft. Meine Botschaft ist, guck dir an, wie du geprägt worden bist, damit du dein Gehirn verstehst. Denn wenn du diese Prägung nicht verstehst, dann bleibst du Sklave oder Sklavin deines Gehirns. Dann laufen diese Programme ab und du hast keinen Zugriff darauf. Das ist meine Aussage. Und ich möchte auch dieses ganze Schuldthema da gar nicht haben. Ich finde den Begriff tragische Unwissenheit viel, viel schöner. Viele Eltern handeln eigentlich immer in bester Absicht, aber manchmal ist es einfach die tragische Unwissenheit, dass sie es nicht besser wissen oder besser wissen, aber einfach nicht besser können, weil auch die äußeren Umstände vielleicht sehr, sehr schwierig sind. Und es ist natürlich wichtig, jetzt mache ich da weiter, dass die Kinder sich in gesunder Art und Weise lösen von ihren Eltern. Und idealerweise passiert das ja auch in der Pubertät. Und in der Pubertät sind traditionell eigentlich Konflikte zwischen Eltern und ihren Kindern, ja, dass man sich auseinandersetzt und die Kinder sich immer mehr trauen, auch ihren eigenen Weg zu gehen. Und wenn alles gut läuft, sind das ja auch vorübergehende Phasen. In der Psychologie spricht man ja auch von Trennungsaggression. Das haben wir schon bei Dreijährigen, die gerade in der Trotzphase stecken. Dann sagt der Dreijährige zur Mutter, geh weg, du blöde Kuh. Das ist natürlich nicht besonders höflich, aber der Sprechweise eines Dreijährigen, der gerade auf dem Höhepunkt seiner Autonomieentwicklung ist, durchaus angemessen. Dann liegt es in der Verantwortung der Eltern, irgendwie angemessen mit der Wut ihres Kindes umzugehen. Und so kann man auch sagen, wenn Kinder sich jetzt früher mit ihren Eltern auseinandersetzen und auch die Auseinandersetzung suchen und sagen, Papa, wie war denn das damals? Ich hätte mir gewünscht, du wärst mal einfühlsamer mit mir umgegangen und hättest nicht alles abgebügelt. Und Mama, was war mit dir? Du hast dich immer hinter Papa gestellt und mich dann auch noch im Regen stehen lassen, wenn wir Konflikte hatten. Also wenn die Kinder diese Auseinandersetzung suchen, dann ist das ja auch richtig und notwendig und wichtig, dass da auch ruhig mal Wut aufkommen darf und dass vielleicht auch das eine oder andere ausgetragen wird. Und danach kann man natürlich im günstigen Fall zu einer viel wertvolleren und viel gesünderen Harmonie finden, als so eine Pseudo-Harmonie, wo alles unter Teppich gekehrt wird und die Kinder ungelöst von ihren Eltern im Grunde genommen alle Schuld auf sich beziehen. Denn das haben wir ganz, ganz häufig. Das klingt jetzt so unwahrscheinlich, wenn man vielleicht so zuhört, aber sie glauben ja gar nicht, wie oft ich es mit Menschen zu tun habe als Psychotherapeutin, wo es eben darum geht, diese innersten tiefen Glaubenssätze von ich genüge nicht, ich bin ein Fehler, ich bin nichts wert, ich darf nicht leben im schlimmsten Fall, ganz schwer aufzulösen sind, weil die Menschen auch noch als Erwachsene zutiefst identifiziert sind mit ihren Eltern und eine höchste Loyalität zu denen haben und unbewusst lieber daran festhalten, ich genüge nicht, als sich einzugestehen, Mensch, das war ja wirklich manchmal ganz schön schwierig mit meinen Eltern. Und an ein paar Stellen haben die richtig Bockmist gebaut. Weil das ist die Voraussetzung, um diese inneren Programme auch wieder loszulösen.
Und in der Regel schafft man das ja nicht alleine, sondern braucht dazu schon die Psychotherapie.
Das wird immer so propagiert in letzter Zeit und ich weiß gar nicht, woher dieser Glaube kommt, weil das ist ja eine Schmach für die Selbstheilungskräfte und die Selbstwirksamkeit von vielen Menschen.
Aber es ist ja Ihre Profession.
Ja, es ist meine Profession, aber wir brauchen nicht für alles einen Psychotherapeuten oder einen Psychologen. Gerade wenn man so im mittleren Problembereich liegt, also ich rede ja gerne mit dem Augenzwinkern immer von Normalgestörten, kann man ganz, ganz vieles auch selber in die Hand nehmen. Und Psychotherapeuten sind psychischen Erkrankungen vorbehalten. Ja, da haben wir auch ein Kassengesetz. Das mag man jetzt gut oder schlecht finden. Ich wäre auch dafür, dass die psychische Versorgung besser wäre. Aber klassischerweise braucht es eine psychische Erkrankung, um zumindest über die Kasse zum Psychotherapeuten gehen zu können. Und in vielen Fällen ist es auch nicht unbedingt nötig, denn wenn man den Menschen ein paar rote Fäden an die Hand gibt, mit denen sie sich selbst reflektieren können, haben Millionen von Lesern und Leserinnen gezeigt, dass es eben auch ohne das geht.
Letztlich, Ihr Buch, was Sie 2022 rausgegeben haben, Wer wir sind, was ja auch so als Ihr Meisterwerk gehandelt wird, hat genau diesen Zweck, den Menschen Hilfe an die Hand zu geben.
Also den Zweck, den Menschen Hilfe an die Hand zu geben, haben alle meine Bücher. Und das Wer wir sind Buch ist nochmal sehr speziell, weil ich da tief Luft geholt habe und mich hingesetzt habe, auch mit vielen Selbstzweifeln, ob mir das überhaupt gelingen wird, den Bauplan der Psyche wirklich mal schwarz auf weiß aufzuzeichnen, wie wir konfiguriert sind. Und wie ich das in allen meinen Büchern tue, es ist immer ein Zusammenspiel zwischen, das ist der aktuelle Stand der Forschung und das sind meine Überlegungen, beziehungsweise was ich häufig mache, das habe ich auch getan in Das Kind, ihr muss Heimat finden, dass ich Konzepte, die in der Welt vorhanden sind, aber ein bisschen unverbunden dastehen, sage, nein, die gehören zusammen. Das ist ein Bild. Ne? Das ist ein Mosaik, also dass ich diese Steine einfach zusammenfüge. Und das, denke ich, ist mir in Wer wir sind auch ganz gut gelungen, dass ich mal schildere, wie wir grundsätzlich funktionieren und das dann auch anhand von vielen Fallbeispielen im zweiten Teil auch nochmal illustriere, dass man sich das auch nochmal richtig angucken kann. Da sind Menschen, die scheinbar sehr, sehr unterschiedliche Probleme haben, aber alles in der Analyse läuft immer wieder auf dieselben Prinzipien hinaus. Und im dritten Teil gebe ich dann halt Lösungswege, weil wenn wir gleich konfiguriert sind, sind natürlich auch die Lösungswege nicht so ultra individuell.
Und Sie gehen in diesem Buch unter anderem eben im dritten Teil schwerpunktmäßig auch auf die Lösungsansätze der Psychotherapie ein. Und Sie sagen da unter anderem, Ziel der Psychotherapie sei es, Zitat, dass der Mensch sich aus seiner Überanpassung oder seiner Überabgrenzung befreit und zu seinem authentischen Selbst findet. Was ist das, das authentische Selbst? Also authentisch als Begriff ist ja schon so ein bisschen ausgeleiert.
Das stimmt. Also Überanpassung ist klar, heißt, ich versuche es allen recht zu machen, verbiege mich. Überabgrenzung heißt, ich versuche es keinem recht zu machen, bin damit aber auch zu wenig anpassungsfähig, zu egoistisch und teilweise auch zu hart und brutal unterwegs. Beides ist nicht so cool. Am besten ist, ich habe die Wahlfreiheit. Das heißt, ich kann beides. Ich kann je nach Situation frei wählen, hier passe ich mich an, hier ist es gut, sich anzupassen und hier ist es für mich wichtig, mich abzugrenzen. Und authentisch bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ich zu all meinen Gefühlen einen Kontakt habe, zumindest einen Kontakt, dass mal alle Gefühle da sein dürfen, ich auch in der Lage bin, alle Gefühle zu fühlen, was überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Viele Menschen haben Gefühlsblockaden, die können manche Gefühle gar nicht wahrnehmen oder können fast gar kein Gefühl wahrnehmen. Also, dass ich meine Gefühle spüre, also meine Vitalität und Lebendigkeit spüre. Und letztlich sind es ja auch immer die Gefühle, wenn sie denn gesund sind, beziehungsweise aus einer gesunden Ecke meiner Persönlichkeit kommen, die die besten Berater sind, was als nächstes zu tun ist. Also Gefühle machen ja auch immer Handlungsvorschläge. Und zu den Gefühlen gehören die Bedürfnisse, denn hinter den Gefühlen steckt auch ein Bedürfnis. Das heißt, dass ich in einem auch einen ganz guten Kontakt zu meinen Bedürfnissen habe. Was ja nicht bedeutet, dass ich jedes kleine Bedürfnis ständig erfüllen muss und ständig nur egozentriert durch die Gegend laufe und ständig nur von meinen Bedürfnissen rede. Aber es ist natürlich schon wichtig, sich dort zu spüren, dass man überhaupt weiß, wo ist mein Bedürfnis. Und dann kann man sich auch entscheiden, ist es jetzt wichtig oder überhaupt angemessen, dieses Bedürfnis zu erfüllen? Oder ist es jetzt wichtig und angemessen, dieses Bedürfnis mal in den Hintergrund zu stellen? Und authentisch in diesem Sinne heißt, dass ich diesen Kontakt zu mir selber habe und mir im Grunde genommen erlaube, ich selbst zu sein. Was nicht heißt, dass ich mich nicht durchaus auch anpassen kann, weil das ist auch eine ganz gesunde Fähigkeit, die wir haben. Wir müssen auch anpassungsfähig sein, sonst sind wir nicht beziehungsfähig. Aber im Großen und Ganzen dieses Grundgefühl habe, ich bin okay, wie ich bin, auch wenn ich meine Fehler habe, auch wenn es Bereiche gibt, wo ich so ein bisschen an mir arbeiten kann und darf. Aber im Großen und Ganzen mag ich mich eigentlich.
Ja, das haben Sie jetzt schön beschrieben. Auch beschrieben in diesem Buch, Wer wir sind, haben Sie, was eine gute Psychotherapie ist, beziehungsweise ein guter Psychotherapeut oder eine gute Psychotherapeutin, nämlich?
Also ganz wichtig ist es eben, dass die Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut Wohlwollen hat, dass man sich aufgehoben fühlt und dass man sich willkommen fühlt. Also wenn man sich schon von seinem eigenen Psychotherapeuten abgelehnt fühlt oder nicht richtig willkommen fühlt, ist es schwierig, wobei auch da muss man immer gucken, handelt es sich um eine Projektion? Bin ich ein Mensch, der sich grundsätzlich nicht willkommen fühlt und deswegen natürlich auch denke, mein Psychotherapeut hat auch was gegen mich? Gute Psychotherapeuten haben ein großes Wohlwollen, sie haben Empathie, also man fühlt sich verstanden und aber eben auch, dass man das Gefühl hat, mit dem, was gesagt wird, habe ich immer wieder Aha-Erlebnisse und habe das Gefühl, aha, jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter gekommen. Also wenn man sehr lange auf der Stelle tritt und das auch nicht thematisiert wird, dass der Therapeut oder die Therapeutin aufgreift, ich merke, hier wird es sehr zäh an der Stelle oder an der Stelle fällt es ihnen unheimlich schwer, das, was wir hier besprechen, auch mal im Leben umzusetzen. Wenn man lange auf der Stelle tritt und auch das wird nicht thematisiert, dann ist es auch nicht so günstig.
Dann stimmt also, was nicht.
Dann stimmt was nicht. Ne? Also in der Psychotherapie sollte man schon vorankommen, dass man das Gefühl hat, das bringt mich weiter. Hier habe ich Einsichten, die ich so noch nicht hatte. Hier habe ich Erkenntnisse, mit denen ich eine Menge anfangen kann.
Mhm. Also guter Psychotherapeut, gute Psychotherapeutin ist das eine. Und dann ist ja aber auch die Orientierung wahnsinnig schwierig. Also welchen Therapieansatz wähle ich denn am besten? Welcher passt am besten zu mir? Also Analyse oder Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie. Gibt es da sowas wie einen Rat, den Sie den Leuten geben können?
Also ich denke, dass sich das mit den verschiedenen Schulen in 50 bis 100 Jahren spätestens sowieso erledigt haben wird, weil wir auch dank der Gehirnforschung, die ja immer mehr voranschreitet, viel besser die Prozesse erkennen können, die auch eben im Gehirn passieren und dass die Wege, diese Prozesse zu verändern, sich vereinheitlichen werden. Und in den allermeisten Ansätzen bringt jede psychotherapeutische Schule auch ein paar gute Therapeuten und Therapeutinnen hervor. Das heißt, meines Erachtens kommt es gar nicht so sehr auf die Richtung an, sondern sehr viel hängt eigentlich auch von dem Reflexionsniveau des Therapeuten ab. Das stelle ich immer fest. Also je selbstreflektierter der Therapeut ist, desto klarer ist er auch und desto besser kann er sich auf seinen Klienten einstellen und da eben mit ihm oder ihr gemeinsam in die richtige Richtung gehen. Und die Frage, ob ich da richtig bin, die habe ich eben schon beantwortet, wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht voran. Oder ich fühle mich hier auch nicht wirklich angenommen und nicht wirklich gesehen, dann würde ich sagen, läuft da irgendwas falsch.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen, heute mit Deutschlands bekanntester Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl. Frau Stahl, ich weiß nicht, ob meine Wahrnehmung jetzt möglicherweise wieder von Ihrer abweicht, aber wir hatten das ja vorhin schon mal. Meine Wahrnehmung ist die, dass das Interesse an Psychologie und psychologischen Zusammenhängen in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten 10 Jahren, enorm zugenommen hat. Trifft das zu?
Ja, da bin ich völlig Ihrer Meinung.
Und worauf führen Sie das zurück?
Dass die Leute allmählich zur Besinnung kommen. Denn das hätte natürlich schon vor 1000 oder 2000 Jahren stattfinden sollen. Dann hätten wir heute eine komplett andere Welt. Weil der Zustand unserer Welt ist ja menschengemacht. Und Psychologie ist ja, oder Psyche, wir sind nur unser Körper und unsere Psyche. Und unsere Psyche ist auch in unserem Körper, also in unserem Gehirn verankert, sind unsere Emotionen, unsere Wahrnehmung, also was uns überhaupt bewusst ist, also unser Bewusstsein, also ohne Bewusstsein sind wir tot. Also jede Entscheidung, die ich treffe, beruht auf meiner Wahrnehmung, meiner inneren und äußeren Welt. Dem folgen die Emotionen, wie ich das bewerte, und dem folgen oder sind miteinander verflochten die Gedanken, die gehören eng zusammen, und letztlich das Verhalten. Und das alles sind zentrale Forschungsgebiete der Psychologie. Wenn jetzt also ein Mensch kommt und sagt, das interessiert mich nicht oder was ist denn das für ein komisches Thema, dann ist das nicht nur sehr bedauerlich, sondern geradezu ärgerlich, weil ich eine tiefe Überzeugung ist, dass wenn jeder Mensch dieser Welt reflektiert wäre und seine Gefühle sortieren könnte und seine eigenen Motive versteht und sich entsprechend auch gut selbst regulieren könnte, weil er zum Beispiel weiß, okay, als Kind bin ich stark unterdrückt worden und jetzt habe ich ein extremes Machtmotiv, was mich gelüstet, Kriege zu führen, beziehungsweise das an anderen Menschen auszuagieren. Wenn dieser Mensch reflektiert wäre, dann könnte er sich davon abhalten, weil dann könnte er weise agieren. Der reflektierte Mensch ist weise. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns alle reflektieren und mit diesen psychologischen Themen befassen, weil entgegen vieler Annahmen, dass solche psychologischen Ratgeber oder dieses ganze Thema dafür da sei, dass jeder sein persönliches Glück findet, ist es noch viel, viel wichtiger, dass man sich aufgrund der Beschäftigung mit seinen inneren Vorgängen zu einem besseren Menschen entwickelt, ja? Denn der reflektierte Mensch ist auch der bessere Mensch in vielen Fällen.
Sie haben eben betont, Reflexion und Selbsterkenntnis ganz zentral für den Menschen und für das menschliche Zusammenleben. Und Sie schreiben deshalb ja nicht nur Bestseller, sondern Sie gehen auch auf die Bühnen dieser Republik und zum Teil vor 10.000 Zuschauern und Zuschauerinnen. Was ist Ihre zentrale Motivation bei diesen Auftritten?
Ja, dass ich ja viel mehr Menschen erreiche. Mhm. Ich habe ja 30 Jahre lang als Psychotherapeutin gearbeitet. Ich habe das auch sehr gerne gemacht. Aber in der Psychotherapie ist es ja klassischerweise so, Sie erreichen genau einen, der vor Ihnen sitzt, oder vielleicht auch mal ein paar. Und je größer das Publikum, desto besser ist ja einfach auch die Reichweite. Ich erreiche ja einfach viel mehr Menschen mit den Tätigkeiten, die ich heute mache. Also mit den Podcasts, mit den Büchern, habe ich natürlich eine ganz andere Reichweite und ich werde wirklich auch sehr viel darauf angesprochen oder ich bekomme E-Mails oder was auch immer von Menschen, die mir dankbar sind, also rührend dankbar auch. Ich bin oft sehr selbst gerührt, wie viel die aus diesen Formaten auch ziehen können und wie viel sie daraus ziehen können, um ihrem Leben eine andere Richtung zu geben.
Also das heißt, Sie haben zwei Podcasts, einen zusammen mit Lukas Klaschinski, So bin ich eben, und dann der andere Stahl, aber herzlich, wo Sie alleine dann auftreten. Da ist die Motivation ähnlich wie bei diesen öffentlichen Auftritten eben das Bemühen, der Versuch, möglichst viele Leute zu erreichen.
Also bei Stahl, aber herzlich führe ich ja wirklich psychotherapeutische Gespräche. Und das heißt, jeder kann mal ein Mäuschen in so einer Psychotherapie sein. Wie geht's dazu? Zumindest, wie geht's bei der Stahl zu? Wir Kollegen arbeiten ja nicht alle gleich. Und viele können sich halt sehr damit identifizieren, was da besprochen wird. Und können für sich Persönliches rausziehen. Und bei So bin ich eben, haben ja Lukas und ich verschiedene psychologische Themen, die auch so je nach Themen geordnet sind. Und dann gibt's eben auch Leserbriefe. Und da ist eigentlich das Gleiche.
Und E-Mails, die dann eingespeist werden.
Genau,
werden,
die wir dann auch besprechen zu dem jeweiligen Thema, was wir gerade besprechen. Und da ziehen eben für sich ganz, ganz viele Leute auch persönliche Anregungen oder sie finden es einfach nur spannend, ihr psychologisches Wissen zu erweitern.
Und psychologische Beratung 1:1 hier in Trier machen Sie mittlerweile gar nicht mehr, richtig?
Ich habe ein Team von 4 Psychologinnen und einem Psychologen, die psychologische Beratung machen. Ich mache es nicht mehr im Moment, weil es mich zeitlich einfach sehr bindet.
Wir haben vorhin gesprochen über Schattenkind und Sonnenkind. Wenn wir diese Metapher sozusagen jetzt mal aufgreifen und übertragen auf die Gegenwart und uns anschauen, die Schattenseiten unserer Zeit. Seit mehr als einem Jahr erleben wir, wenn auch nur aus der Ferne, den Krieg in der Ukraine. Wir haben die Klimakrise, wir haben Corona fast hinter uns. Das sind ja viele, viele Herausforderungen. Also es ist schon eine ziemlich ausgeprägte Schattenzeit, in der wir leben. Auch wenn es immer wieder Lichtblicke gibt, sind wir psychisch für diese Herausforderungen gewappnet? Also mit anderen Worten, wie steht es um die Resilienz, also die Widerstandskraft der Menschen?
Ja, das kann man ja überhaupt nicht allgemein beantworten, weil das ist ja individuell sehr verschieden. Und alle Krisen, die Sie jetzt aufgezählt haben, haben die Gemeinsamkeit, dass es sich quasi um Schicksalsschläge handelt. Ja, also es kommt von außen. Ich persönlich habe weder einen Einfluss auf die Kriege, die geführt werden, noch auf die Klimakrise. Also ich kann sie jetzt nicht als einzelner Mensch abwenden oder verändern. Genauso wenig hatte ich einen Einfluss auf Corona. Das heißt, da passiert etwas im Außen, mit dem ich irgendwie umgehen muss. Und gerade Schicksalsschläge können ja große Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit
und
hervorrufen.
Angst.
Und Angst, eben Angst, Ohnmacht, Hilflosigkeit, dieses Gefühl, ich bin dem einfach ausgeliefert. Und nun kann man sich ja leicht vorstellen, dass Menschen, die ohnehin dieses Gefühl durchs Leben schleppen, na, weil sie eben viele Erfahrungen gemacht haben, wo sie wenig Einfluss nehmen konnten, wo sie tatsächlich oft Opfer waren, auch in ihrer Kindheit und öfter Ohnmachtserfahrungen gemacht haben und oder eben traumatisiert wurden, dass für die diese Krisen zum Teil schwieriger zu bewältigen sind als für Menschen, die in sich ein ganz gutes Stabilitätsgefühl haben und auch eine hohe interne Kontrollüberzeugung. Das ist ein Begriff aus der Psychologie, der nichts anderes bedeutet, dass man im Großen und Ganzen das Gefühl hat, hier irgendetwas bewirken können zu im Leben und auch auf Beziehungen Einfluss nehmen zu können und nicht einfach nur ausgeliefert ist. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wenn ich zu den Menschen gehöre, die diese Krisen unheimlich nah an sich rankommen lassen, und zwar auf eine Weise nah, dass es eigentlich nur noch destruktiv ist, also dass man einfach nur noch belastet ist, ohne dass man was Positives selber verändern kann, dann würde ich raten, zu gucken, wo sind denn Bereiche in meinem Leben, wo ich Kontrolle ausüben kann. Also was in meinem Leben liegt denn wirklich in meiner Hand? Um mich auf die Lebensbereiche verstärkt zu konzentrieren, wo ich eben nicht ausgeliefert bin, wo ich eben was machen kann. Und wenn ich grundsätzlich mich dabei ertappe, dass ich sage, das ist aber sowieso ein Thema in mir, ja, dieses Gefühl, ich bin dem Leben so ausgeliefert, ich bin anderen Menschen so ausgeliefert, ich habe so wenig das Gefühl, dem Leben überhaupt gewachsen zu sein, dieses Thema dann eben auch wirklich anzugehen und innerlich anzugehen, sich gegebenenfalls Hilfe zu suchen, weil das ist wesentlich produktiver, als sich in Angst- und Katastrophenfantasien hineinzusteigern.
Also Sie haben das jetzt sehr stark individualisiert. Ich hatte ja versucht, das mehr auf so einen gesamtgesellschaftlichen Trend hin abzuklopfen, weil ich denke schon, dass es ja auch sowas gibt wie gesamtgesellschaftliche Stimmungen und auch gesamtgesellschaftliche psychische Verfasstheiten.
Also das geht jetzt sehr stark in den soziologischen Bereich. Okay. Und ich bin ja tatsächlich Psychologin und wir Psychologen individualisieren und gucken eben, was ist auf der individuellen Ebene da, welche Bereitschaften sind da und was kann man gegebenenfalls machen.
Mhm. Okay, dann frage ich jetzt nochmal Sie, was macht es mit Ihnen grundsätzlich in dieser sehr schattenreichen Zeit mit diesen diversen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, zu leben? Mit Ihnen persönlich?
Erstmal bin ich ziemlich froh, dass ich und auch dankbar, dass ich viele bessere Zeiten auch erleben durfte. Ich finde halt, dass es die jüngeren Leute im Moment schwerer haben, in die Zukunft zu blicken, als wir es damals hatten. Ich finde es extrem bedauerlich, dass sich die Welt eigentlich irgendwie nach hinten entwickelt hat. Also irgendwie gefühlt rückwärts entwickelt. Ich kann es irgendwie auch gar nicht fassen. Also irgendwie in den 80er Jahren, 90er Jahren schien doch so, wie wenn alles in eine richtige Richtung ging. Und auf einmal gibt es die Riesenrolle rückwärts so gefühlt. Und man hat das Gefühl, irgendwie geht alles wieder so den Bach runter. Und Sachen, die wir längst überwunden glaubten, treten plötzlich wieder auf. Ich bin da auch ziemlich fassungslos und versuche es aber nicht so nah an mich ranzukommen, sondern genau das zu machen, was ich eben auch als Tipp gegeben habe, mich auf die Bereiche zu konzentrieren, wo ich wirksam sein kann. Und wenn ich halt mit meinen Podcasts, mit Interviews, mit meinen Büchern dazu beitragen kann, diese Welt etwas reflektierter zu machen, dann ist das eben der Beitrag, auf den ich mich konzentrieren kann und den ich eben persönlich leisten kann.
Sie selber werden ja noch in diesem Jahr 60 Jahre alt. Ich vermute, das darf ich verraten, weil Sie ja auch sonst sehr offen sind.
Die Frage finde ich allein schon wieder bemerkenswert. Und die zeigt eben, und das nehmen Sie jetzt bitte nicht als persönliche Kritik, sondern in welchem grausamen Jugendwahn wir leben. Das ist so crazy. Das ist doch crazy. Sie würden mich ja nie fragen, darf ich verraten, dass Sie 25 werden? Warum können wir es auch nicht locker nehmen? Ich denke, es gibt zwei Hauptgründe. Das ist erstmal der beschissene Zustand unserer Gesellschaft, was das Älterwerden anbelangt und die komplette Verherrlichung der Jugendlichkeit. Und das Zweite ist, weil das Leben immer mehr dem Ende zugeht. Da hat kein Mensch Bock drauf. Also die Perspektive nach hinten wird halt immer weniger. Und das ist eben total bedrohlich. Das macht Höllenangst und auch darüber wird viel zu wenig geredet in unserer Gesellschaft.
Also ist Altwerden ein Problem für Sie?
Ja, und zwar aus letzterem Grund.
Grundsätzlich bemühen Sie sich ja, nach allem, was ich gelesen habe, um einen sehr sorgfältigen Umgang mit Zeit. Sie haben in einem Interview, was ich gefunden habe, Thomas Mann zitiert, im täglichen Einerlei, wenn immer alles gleich ist, verharrt man in Routine. Heißt das, in the years to come werden Sie noch mehr auf Ihren Umgang mit Zeit achten, versuchen?
Ich achte jeden Tag auf meinen Umgang mit Zeit, weil ich habe leider sehr schlechte Verdrängungsmechanismen, was die Endlichkeit des Lebens anbetrifft. Und ich kann dem eigentlich nur einen Vorteil abringen, dieser unglückseligen Veranlagung, dass man zumindest mit der Zeit bewusster umgeht und versucht es, ein möglichst erfülltes, sinnvolles und auch einigermaßen glückliches Leben zu führen.
Wie machen Sie das, wenn Sie nicht arbeiten?
Ja, ich arbeite ja viel nicht. Ich liebe es, mit meinem Pflegehund spazieren zu gehen. Habe ich eben auch noch gemacht vor der Sendung. Werde ich auch nach der Sendung wieder machen. So viel zu meinem Arbeitspensum. Und ich liebe es, mit Freunden zusammen zu sein. Ich liebe es, gut zu essen und ein schönes Glas Wein zu trinken. Es gibt viele Beschäftigungen, die ich einfach unheimlich gerne mache. Ich lese für mein Leben gern. Ich gucke auch gern einen schönen Film. Ja, ich gucke mir auch gern mal die Welt an. Also es gibt viele Sachen, wo ich sage, dieser Planet ist durchaus ein lohnenswerter Aufenthaltsort.
Und Pläne für die kommenden Jahre beruflicher Art? Können Sie schon irgendwas verraten, was Sie an Projekten im Kopf haben?
Ja, ein ganz wichtiges Projekt steht jetzt an. Das ist auch schon schwer in der Schmiede. Nämlich Das Kind, der muss Heimat finden, wird verfilmt. Und zwar nicht als Sachbuch, sondern als Drama, Drama-Comedy. Das heißt, die Konzepte, die ich in diesem Buch vorstelle, werden so rübergebracht, dass halt die Protagonisten dann tatsächlich wirklich so ein eigenes Schattenkind haben, was neben ihnen herläuft und die Schattenkinder miteinander interagieren. Also es wird in eine normale Filmhandlung integriert und da freue ich mich schon sehr drauf.